Die Regierungskoalition in Deutschland ist gestürzt. Israels Premierminister hat seinen Verteidigungsminister entlassen. Wohin führen all diese politischen Turbulenzen? Das und mehr erfahren wir in der heutigen Ausgabe von Trumpet World. Hallo und willkommen zu Trumpet World. Es war eine große, dramatische Woche für die Weltnachrichten und für erfüllte Prophezeiungen. Wir haben die letzten 4 Jahre damit verbracht, Ihnen zu sagen, dass Sie damit rechnen müssen, dass Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzt. Und nun haben wir gesehen, dass dies mit den Wahlen in dieser Woche geschehen ist oder zu geschehen beginnt. Und wir haben das schon gesagt, als die Leute seinen politischen Nachruf nach Januar 2021 geschrieben haben. Und jetzt hat er gewonnen. Und das ist natürlich die große Nachricht dieser Woche. Aber wir werden das für diese Wochenrückblicksendung beiseite lassen. Wir hatten am Mittwoch nicht nur eine, sondern 2 Sendungen, in denen wir uns mit dieser dramatischen Wahl befasst haben. Sie können also nachschauen, wenn Sie mehr darüber wissen wollen. In der einen Sendung haben wir uns auf die erfüllte Prophezeiung konzentriert und darauf, was als nächstes auf Amerika zukommt. In einer weiteren Sendung habe ich mich mit Josue Michels zusammengesetzt und wir haben darüber gesprochen, was als nächstes auf Europa zukommt und wie Europa bereits auf diese Ergebnisse reagiert. Beide Beiträge sind auf YouTube und Rumble verfügbar, also überall dort, wo Sie diese Sendung sehen oder hören. Kehren Sie also dorthin zurück. Stattdessen werden wir uns auf einige der massiven Entwicklungen konzentrieren, die in dieser Woche auch in anderen Gebieten, ja sogar auf anderen Kontinenten stattgefunden haben. Und es gab diese Woche noch mehr große Nachrichten, die nicht mit den US-Wahlen zu tun haben. Und die erste dieser Nachrichten, über die wir sprechen werden, ist Deutschland. Die deutsche Regierungskoalition ist diese Woche zusammengebrochen. Wissen Sie, die Rückkehr von Donald Trump ist nicht genug für massive, prophetisch bedeutsame Nachrichten. Und tatsächlich könnte Deutschland im Grunde 1 Jahr lang führerlos sein. Und das könnte eine gewaltige Entwicklung sein. Schauen Sie sich an, was alles vor sich geht. Sehen Sie sich all die Herausforderungen an, die eine Trump-Präsidentschaft für Europa bedeutet. Und wie wir in der letzten Sendung besprochen haben, explodieren in ganz Europa die Köpfe.
Sie flippen alle irgendwie aus. Und nun kommt Deutschland, zumindest wenn es nach Kanzler Scholz geht, in einen Bereich, in dem es bis zu 1 Jahr lang keine echte Führung gibt. Die Regierungskoalition ist am Mittwochabend zerbrochen, nachdem Olaf Scholz seinen Finanzminister Christian Lindner entlassen hat. Das war also eine Koalition, die von Anfang an niemandem wirklich gefallen hat. Und die beteiligten Parteien wollten eigentlich gar nicht in der Koalition sein. Die Wähler wollten sie nicht in der Koalition haben. Die Meinungsumfragen sind seit geraumer Zeit gegen jede Partei in der Koalition und gegen die Koalition selbst gerichtet. Es überrascht nicht, dass diese instabile Koalition sehr wenig erreicht hat, aber sie hat es geschafft, sich irgendwie durchzuschlagen. Und die nächste Wahl in Deutschland war für September 2025 angesetzt. Aber sie waren nicht in der Lage, sich einfach über die Ziellinie zu schleppen. Wie bei vielen Trennungen war der unmittelbare Grund für diese Trennung ein Streit über Geld. Die Koalition ist sich einig, dass sie mehr für die Verteidigung ausgeben will. Darin sind sich so gut wie alle deutschen Parteien einig. Aber woher soll man das Geld nehmen, um mehr für die Verteidigung auszugeben? Und genau an dieser Stelle ist alles auseinandergefallen. Die Sozialdemokraten, die größte Partei in dieser Koalition, wollen Sozialausgaben. Die Grüne Partei, ein weiteres Mitglied der Koalition, will grüne Ausgaben. Und dann sind da noch die Freien Demokraten, die im Grunde keine Ausgaben wollen. Ihre Priorität sind niedrige Steuern, finanzpolitische Verantwortung, niedrige Schulden, keine Kreditaufnahme, niedrige Steuern. Und das sind diejenigen, die die Kontrolle über den Geldhahn haben. Lindner ist ihr Anführer und er ist der Finanzminister. Scholz sagt nun, er wolle, dass Lindner einen finanziellen Notstand ausruft. Das würde es der Koalition ermöglichen, die strengen verfassungsrechtlichen Grenzen der Kreditaufnahme zu umgehen. Denn im Gegensatz zu den meisten anderen Demokratien, in denen wir uns verschulden, als gäbe es kein Morgen, ist Deutschland sehr viel verantwortungsvoller. Und die Schulden unter Kontrolle zu halten, ist ein viel größeres Problem. Und es gibt eine verfassungsmäßige Verantwortung, zumindest einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Aber das tun sie nicht. Die Grünen, die Sozialdemokraten, sie wollen die Ausgaben nicht kürzen. Sie wollen all das zusätzliche Geld für die Verteidigung durch Anleihen finanzieren. Und so sagen sie, naja, den Notstand ausrufen. Christian Lindner sagte, nein, das werde ich nicht tun. Ich werde nicht den Notstand ausrufen. Er sagte, das wäre verfassungswidrig. Damit könnte er durchaus recht haben. Im Jahr 2023 hat das Bundesverfassungsgericht in einem anderen Fall entschieden, dass die Ausrufung des Ausnahmezustands zur Umgehung der Ausgaben- oder Schuldengrenzen verfassungswidrig ist. Er hat also wahrscheinlich recht und er hat sich geweigert und Schulz hat ihn deswegen gefeuert. Dies geschieht inmitten der wachsenden Spaltung der deutschen Koalition. Letzte Woche wurde gefragt, ob die Regierungskoalition das überleben würde. Dann sickerte ein internes Schreiben oder ein interner Plan von Lindner durch, in dem es darum ging, was er sich für die Ausgaben der deutschen Koalition wünscht. Und es könnte durchaus sein, dass es sich um ein absichtliches Leck von Lindner handelte. Wir nähern uns ohnehin dem Ende der Koalition. Die verschiedenen Koalitionsmitglieder sehen ihre Popularität sinken. Sie rangeln um ihre Position, um sich auf die nächste Wahl vorzubereiten. Es könnte also ein Versuch gewesen sein, sich von seinen Koalitionspartnern abzugrenzen, als sie dieses Dokument durchsickern ließen. Aber dieses Dokument forderte im Grunde genommen starke Kürzungen bei den Umweltausgaben und niedrigere Steuern, um die deutsche Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das kam nicht gut an. Die Veröffentlichung dieses Dokuments innerhalb der deutschen Regierungskoalition verursachte eine Menge Probleme. Das ist also der Hintergrund für diese Entlassung. Für Deutschland bedeutet das Ende einer Koalition jedoch keine Neuwahlen, wie es in vielen anderen Ländern der Fall wäre. Diese Art von Zyklus von schwachen, gespaltenen Regierungen, gefolgt von vorgezogenen Neuwahlen, gefolgt von einer weiteren schwachen, gespaltenen Regierung, gefolgt von vorgezogenen Neuwahlen. Das ist etwas, das in den frühen 1930er Jahren passiert ist. Es wird angenommen, dass dies zum Aufstieg der Nazis geführt hat. Die modernere deutsche Nachkriegsverfassung gibt den Minderheitsregierungen viel mehr Kontrolle und macht es viel schwieriger, Neuwahlen abzuhalten oder gibt ihnen mehr Möglichkeiten, an der Macht zu bleiben. Scholz muss also nur einen Haushalt verabschieden, um bis September im Amt zu bleiben und die regulären Wahlen abzuhalten. Und er hat an seinen Hauptgegner, den christdemokratischen Vorsitzenden Friedrich Merz, appelliert, ihm dabei zu helfen, einen Haushalt zu verabschieden, damit er im Amt bleiben kann. Aber auch abgesehen davon versucht Scholz auf Zeit zu spielen. Er hat die Frist für die Verabschiedung des Haushalts so weit wie möglich hinausgeschoben und für den 15. Januar eine Vertrauensabstimmung angesetzt. Sollte er also bei dieser Vertrauensabstimmung am 15. Januar scheitern, wird die Regierung stürzen und es würden wahrscheinlich um den März 2025 herum Wahlen stattfinden. Das ist noch ziemlich weit in der Zukunft. Wenn man sich dann noch ansieht, wie gespalten die deutsche Wählerschaft den Umfragen zufolge ist und dass keine Partei eine überwältigende Unterstützung hat und keine Partei einen einfachen Weg zu einer Koalition hat. Bei der letzten Wahl hat es 2 Monate gedauert, eine Koalitionsregierung zu bilden. Davor dauerte es fast 6 Monate, bis eine Koalitionsregierung zustande kam. Die Koalition ist also im November gescheitert. Scholz will keine Wahlen vor März. Es könnten leicht weitere 6 Monate Koalitionsverhandlungen folgen und wir könnten uns auf 1 Jahr ohne eine handlungsfähige Regierung in Deutschland einstellen und schon gar nicht auf eine Regierung mit einem Mandat der Bevölkerung, etwas Radikales zu tun. Ich meine, selbst bis März wäre Scholz noch Kanzler, aber er hätte keine Mehrheit im Bundestag. Er wäre nicht in der Lage, große Entscheidungen zu treffen. Es könnte also sein, dass Deutschland 1 Jahr lang führungslos ist. Ich meine, kann es sich Deutschland leisten, so lange ohne eine echte Führung auszukommen? Nun, Friedrich Merz, der wahrscheinliche nächste Bundeskanzler und Scholz Hauptgegner, glaubt das nicht. Deshalb drängt er Scholz dazu, die Vertrauensfrage viel früher zu stellen. Er hat sich am Donnerstag mit der Bundeskanzlerin zusammengesetzt und versucht, genau darauf zu drängen. Und er sagt im Grunde: Schau mal, Scholz, wir werden dir überhaupt nicht helfen. Wenn das der Plan ist, ein Termin am 15. Januar für eine Vertrauensabstimmung bei einer Wahl im März, dann werden wir nicht mitmachen. Wir werden nicht hilfreich sein. Wenn Sie die Vertrauensabstimmung viel früher herbeiführen und die Wahlen viel früher abhalten, dann werden wir in der Zwischenzeit so hilfreich wie möglich sein und vielleicht sogar einen Haushalt verabschieden und die Dinge am Laufen halten. Aber unser Preis ist, dass wir schnelle Wahlen wollen. Aber es gibt nicht viel, was Merz, ich meine, das klingt für mich sehr vernünftig, aber es gibt nicht viel, was er tun kann, um die Sache zu erzwingen. Und die einzige Möglichkeit, wie der Bundestag ein Misstrauensvotum gegen einen unwilligen Kanzler erzwingen kann, ist, wenn ein Ersatzkanzler in den Startlöchern steht, der die Unterstützung des Bundestages hat. Wenn Sie also nicht den Kanzler austauschen können und sagen, naja, dieser Kerl hat unsere Unterstützung, können Sie kein Misstrauensvotum abhalten. Das ist für die Funktionsweise des Parlaments von enormer Bedeutung, denn es ist recht einfach, eine Menge Leute dazu zu bringen, zuzustimmen und eine Mehrheit zu finden, die sagt, wir mögen diesen Mann nicht. Viel schwieriger ist es, eine Mehrheit zu finden, die sagt, wir mögen diesen Mann. Es sieht so aus, als ob das mit ziemlicher Sicherheit nicht passieren wird. Wenn Scholz also mit diesem Misstrauensvotum im Januar weitermacht, mit Wahlen im März und einer monatelangen Koalitionsregierung danach, gibt es nicht viel, was man tun kann, um eine Änderung zu erzwingen. Es gibt vielleicht einige Möglichkeiten, wie der deutsche Bundespräsident eingreifen könnte, aber er ist von derselben Partei wie Scholz. Ich glaube nicht, dass er das tun wird, obwohl es möglich ist, dass er sich auf irgendeine Weise einmischen könnte. Und dann werden Neuwahlen diese Kluft wahrscheinlich nicht lösen. Erinnern Sie sich, der wesentliche Auslöser für das Scheitern dieser Koalition ist die Frage, woher wir die zusätzlichen Verteidigungsausgaben finanzieren sollen. Ich meine, allein die Tatsache, dass Deutschland so scharf darauf ist, mehr für die Verteidigung auszugeben, ist für Deutschland ein so großes Thema, dass eine Regierung darüber stürzen würde. Das ist an sich schon eine große Neuigkeit. Das allein sagt schon aus, dass Deutschland sehr an einer Aufrüstung interessiert ist. Das allein ist schon wichtig zu beobachten. Aber die Frage, woher das Geld kommt, verschwindet nicht auf magische Weise nach einer Wahl. Und es gibt keine Koalition, in der Parteien, die sich in dieser Frage einig sind, eine Mehrheit bekommen. Die CDU ist sich zum Beispiel mit den Freien Demokraten einig. Sie sagen, wenn es zusätzliche Mittel für die Verteidigung gibt, müssen diese aus Kürzungen in anderen Bereichen kommen. Im Moment ist die einzige wirkliche Möglichkeit für eine Koalition eine christdemokratisch-sozialdemokratische Koalition. Nach den Wahlen haben sie immer noch das gleiche Problem. Sie haben immer noch die gleiche Kluft. Deshalb glaube ich nicht, dass sie das Potenzial für monatelange Wahlen haben. Und der Grund dafür, warum es so schwer sein wird, eine Koalition zu bilden, ist der Aufstieg dieser Randparteien, von denen die Leute sagen, die sind so extrem, mit denen werden wir nicht zusammenarbeiten. Die Alternative für Deutschland ist meiner Meinung nach wirklich eine rechtsextreme Partei. Aber nicht in dem Sinne, dass wir in der Sendung viel darüber sprechen. Sie ist keine Donald Trump-ähnliche Partei, die als rechtsextrem bezeichnet wird, was sie ganz offensichtlich nicht ist. Sie haben einige Führer, nicht alle, die wirklich rechtsextrem sind, die wirklich eine Neubewertung wollen. Betrachten Sie zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg auf eine ganz andere Art und Weise. Die Nazis waren nicht die Bösen in diesem Krieg, sondern alle waren gleich schlecht und Deutschland wurde zu Unrecht die Schuld zugeschoben. Meinungsumfragen zufolge haben sie die Unterstützung von 17% der Wähler. Alle haben gesagt, diese Leute sind zu extrem. Wir werden nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Nun, okay, lassen Sie diese 17% weg. Das macht es sehr schwer, eine Mehrheit zu bekommen. Dazu kommt noch die Linkspartei, die Nachfolgerin der Kommunistischen Partei Ostdeutschlands. Die meisten Parteien, vor allem die Christlich-Demokratische Union, die im nächsten Parlament die meisten Sitze erhalten wird, haben gesagt, dass wir nicht mit ihnen zusammenarbeiten werden. Dasselbe gilt für das sogenannte Sarah-Wagenknecht-Bündnis, das sich von der Linkspartei abgespalten hat. Sie haben gesagt, wir wollen nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Nun, das ist ein Viertel der Stimmen, mit denen sie nicht zusammenarbeiten werden. Sie versuchen, eine Koalition zu bilden, die eine Mehrheit im Parlament hat, die 50% hat. Und sie haben die Zusammenarbeit mit 25% der Fraktionen ausgeschlossen. Es gibt nicht viel, was man tun kann. Selbst wenn Deutschland monatelange Koalitionsverhandlungen hinter sich gebracht hat, wird es eine sehr schwache, gespaltene Koalition geben, die sich nicht so sehr von der unterscheidet, die wir jetzt regieren. Ich bin sicher, es wird ein anderer Kanzler sein. Ich bin sicher, dass es andere Parteien sein werden als die, die wir jetzt haben. Aber im Grunde sieht es so aus, als ob sie nur schwach und gespalten sein wird und vielleicht noch ein bisschen weiter humpeln wird, bevor sie zusammenbricht, wenn es soweit kommt. Und das ist die Zukunft Deutschlands. Eine schwache, gespaltene, instabile Regierung, soweit das Auge reicht. Will sich Deutschland das gefallen lassen? Können sie sich das leisten? Russland führt einen Landkrieg in Europa. Israel führt Kriege im Nahen Osten. Der Iran holt zum Schlag aus. Irans Stellvertreter, die Hisbollah, hat Drohungen gegen Zypern, ein EU-Mitglied, ausgesprochen. Und Israel kümmert sich gerade um sie. Aber das ist die Welt, in der wir leben. Bewaffnete terroristische Gruppen, die vom Iran unterstützt werden, drohen mit einem Krieg gegen die Europäische Union. Das ist im Grunde das, was dort im Sommer passiert ist. Donald Trump hat gerade die US-Wahl gewonnen und er wird nicht weiter die Rechnung für Europas Verteidigung bezahlen. Das zwingt die EU-Mitgliedstaaten in all diesen Situationen zu schwierigen Entscheidungen. Und dann ist da noch die Migrationskrise. Es gibt einen Aufstand der Migranten. Es gibt Terrorismus. In Frankreich und Schweden sind Bandenkriege ausgebrochen. Und das kann auf Deutschland übergreifen. Darüber möchte ich sprechen, wenn ich meine Übersicht über die anderen Nachrichten mache. Aber bei all diesen verschiedenen Krisen richtet sich der Blick auf Deutschland. Okay. Europa, wie sollen wir auf Donald Trump reagieren?
Wir haben seit Jahren gewarnt. Und wenn man das Magazin Die Klar und Wahr mit einbezieht, haben wir schon jahrzehntelang vor dem Aufstieg eines starken Mannes in Europa gewarnt. Und davor, wie das geschehen wird. Ich meine, das ist eine erfüllte Prophezeiung. Wir haben gesehen, dass Donald Trump massiv zurückkommt. Und dies ebnet höchstwahrscheinlich den Weg für eine riesige erfüllte Prophezeiung, eine unserer ältesten Prophezeiungen, dass es in Europa zum Aufstieg eines starken Führers kommen würde. Dass er nicht nur ein demokratisch gewählter starker Mann sein wird, der seine Amtszeit hinter sich hat, sondern dass er eine grundlegend andere Art von Führer sein wird. Er wird möglicherweise auf eine undemokratische oder ungewöhnliche Weise an die Macht kommen. Und Herr Flurry sagte, dass dieser Führer vielleicht eine schwache Koalition ausnutzen könnte. Es gibt viel Schwäche in Deutschlands Zukunft. Dieser starke Führer, der nach Deutschland kommt, ist eine Schlüsselfigur im Weltgeschehen. Eine Prophezeiung, Daniel 11, Verse 21 bis 31, sagt uns, wie er ins Amt kommen wird. In vielen Bibelkommentaren ist zu lesen, dass sich dieser Abschnitt auf den antiken Antiochos Epiphanes bezieht. Aber er hat nicht alle diese Prophezeiungen erfüllt. Er war ein Typus, dieser Antiochos Epiphanes. Er war ein Typus eines modernen starken Führers, der auf die Bühne kommen wird. Und in Daniel 11 und Vers 21 heißt es, dass das Volk diesem Antiochos nicht die Ehre des Reiches geben wird, sondern er wird friedlich einmarschieren und das Reich durch Schmeicheleien erlangen. Und der Jameson Fossett Brown Kommentar sagt, dass dies bedeutet, dass das Königreich, die Nation ihm das Königreich nicht durch eine öffentliche Handlung verleihen wird, sondern er wird es durch List, durch Schlauheit, durch Täuschung, durch Schmeicheleien erlangen. Barnes merkt an, dass es mit anderen Worten heißt, dass es ihm nicht durch ein Gesetz oder eine Nation oder durch eine reguläre Erbfolge oder einen Anspruch verliehen werden soll. Es ist ein irregulärer Weg. Es geht nicht darum, dass er zum Volk geht und eine einfache Wahl gewinnt und eine Mehrheit von 50% erhält. Herr Flurry schrieb bereits 2002, dass dieser Mann nicht auf ehrenvolle Weise an die Macht kommt, indem er ins Amt gewählt wird. Er nimmt es unehrenhaft. Er wird hinter den Kulissen arbeiten und durch Schmeicheleien an die Macht kommen, nicht durch Wahlen. Man könnte sich vorstellen, dass Deutschland geschwächt ist und ein Jahr lang ohne Führer dasteht. Man könnte wirklich verstehen, warum die Wähler sagen würden, nun, wir müssen einen Weg finden, um auf andere Weise einen starken Führer zu bekommen. Wir können dieses Jahr nicht einfach aussitzen. Wir müssen etwas tun. Vielleicht hinter den Kulissen, ohne Verhandlungen. Vielleicht müssen wir unsere Koalition, unsere Verfassung ändern. Wie auch immer, wir brauchen jemanden, der anders antritt. Und wir haben diese Prognose schon früher gemacht, wir haben diese Aussagen schon früher gemacht, weil Deutschland seit Jahren mit schwachen Koalitionsregierungen zu kämpfen hat. Aber das steigert nur den Appetit, okay, das ist keine einmalige Sache, das ist keine einmalige Situation. Wir waren hier im Jahr 2021, wir waren hier im Jahr 2017. Wir waren schon einmal hier. Wir können nicht einfach eine Wahl abhalten und das Problem lösen, weil es das nicht tut. Wir brauchen einen starken Anführer. Wir brauchen unseren eigenen Donald Trump und mehr noch, wir brauchen jemanden, der es mit ihm aufnehmen kann. Wir brauchen etwas anderes. Und der Aufstieg der Alternative für Deutschland zeigt, dass Deutschland bereit ist, sich auf etwas sehr Ungewöhnliches einzulassen, um dies zu erreichen. Deutschland bleibt politisch gelähmt, während sich die Probleme zu Hause häufen und Europa brennt. Dabei ist es wirklich einfach zu sehen, dass Deutschland nach einer starken Führungspersönlichkeit schreit. Und ich denke, es ist das Timing von all dem, das diese Entwicklung so besonders interessant macht. Wenn Sie unser kostenloses Buch »Amerika unter Beschuss« gelesen haben, werden Sie mit der Prophezeiung eines Antiochos vertraut sein. Ja, es gab diesen antiken Antiochos, und dann gibt es mehrere moderne Typen, die diesen Antiochos erfüllen. Es gab einen Antiochos innerhalb der Kirche Gottes, der viele dieser Prophezeiungen in Daniel 8 und Daniel 11 erfüllte, indem er die Wahrheit zu Boden warf und die Kirche Gottes in die Irre führte. Dass es einen nationalen Antiochos innerhalb der Nation Amerika geben würde, der dasselbe von innen heraus tut. Und schließlich würde dieser Antiochos in Europa auf den Plan treten und Europa in eine radikal andere Richtung lenken. Und dann hatten wir den Artikel, über den wir in der Mittwochsendung sprachen, in dem es darum ging, dass Barack Obama die Rolle des Antiochos erfüllt und dass seine Macht geschwächt wird. Herr Flurry hat im Sommer darüber gesprochen und gesagt, dass seine Macht schwindet. Wir sehen, dass sich der Fokus mehr und mehr auf den Aufstieg eines europäischen Antiochos verlagert, den Aufstieg dieses europäischen starken Mannes. Und so denke ich, dass die Wahl und Barack Obamas impotenter Tweet, dass es Tage dauern wird, bis die Stimmen ausgezählt sind. Und dann, nur wenige Stunden später, sind alle Stimmen ausgezählt und es ist klar, wer der Gewinner ist. Das war der bisher deutlichste Beweis dafür, dass seine Macht geschwunden ist. Und wenn seine Macht vor ihren Augen schwindet, wie Herr Flurry sagte, dann würde das passieren. Und dann, am selben Tag, an dem wir die Wahlergebnisse erhalten, zerbricht die deutsche Koalition. Und achten Sie auf den Aufstieg des europäischen Antiochos. Das könnte sehr wohl der nächste Fokus für eine dramatisch erfüllte biblische Prophezeiung sein. Amerika unter Beschuss ist ein Schlüsselbuch, um diesen amerikanischen Antiochos zu entlarven. Wir haben unser Buch »Ein starker deutscher Anführer« steht unmittelbar bevor. Das ist ein großartiger Ort, um zu verstehen, was in Europa geschieht, damit Sie sehen können, wie diese Prophezeiung vor Ihren Augen erfüllt wird. Ich meine, wenn Sie Amerika unter Beschuss gelesen und unsere Artikel verfolgt haben, war diese Woche so aufregend. Nicht unbedingt, weil wir der einen oder anderen politischen Seite zujubeln, sondern weil es um erfüllte biblische Prophezeiungen und Gottes Rolle in den Endzeitereignissen geht. Sie werden auf Gott hingewiesen und sehen darin Gottes Plan für die Menschheit. Nun, lesen Sie, ein starker deutscher Anführer steht unmittelbar bevor und Sie werden genau das Gleiche für die europäischen Nachrichten tun können. Und es wird nicht nur ein verwirrendes, frustrierendes Durcheinander für das nächste Jahr sein, während Deutschland versucht, die Kurve zu kriegen. Es wird Gott in Aktion sein. Sie werden Gott im Weltgeschehen sehen und es wird Ihnen zeigen, wie all dies dazu führt, dass Gott die ganze Welt zu bereuen und zu Wohlstand bringt, genau wie wir in der Sendung am Mittwoch darüber gesprochen haben. Ich würde Sie also wirklich ermutigen, das zu lesen. Ein starker deutscher Anführer steht unmittelbar bevor. Und ich habe noch ein paar andere Nachrichten aus Europa, über die wir in dieser Woche ebenfalls sprechen wollen, um Ihnen einen kurzen Überblick zu geben. Kurz vor ihrem Sturz hat die deutsche Regierungskoalition als letzte Maßnahme ein Gesetz verabschiedet, das junge Männer dazu verpflichtet, eine Umfrage über ihre Bereitschaft zum Militärdienst zu beantworten. Es geht also um den Ausbau der militärischen Macht Deutschlands. 300.000 Jungen, die nächstes Jahr in Deutschland 18 Jahre alt werden, müssen einen Fragebogen ausfüllen, in dem sie angeben, wie sehr sie daran interessiert sind, in der deutschen Armee zu dienen. Wir haben schon früher darüber gesprochen, aber es wurde diese Woche genehmigt. Und auch junge Frauen werden die Möglichkeit haben, diesen Fragebogen auszufüllen. Das wird Deutschland helfen. Es wird ihnen helfen, mehr Leute zu rekrutieren. Und diejenigen, die sagen, ja, ich bin offen für den Dienst im Militär. Nun, ich denke, es besteht die Möglichkeit, dass sie einberufen werden. Und man denkt über die Wiedereinführung der Wehrpflicht nach, sogar bei der Rekrutierung von Ausländern. Und das finde ich wirklich interessant. Ich meine, war das beabsichtigt? Hat sich die deutsche Regierung lange genug gewehrt, um dieses Gesetz zu verabschieden? Ich denke, das zeigt auch, wie ernst sie über die Verteidigung in Europa nachdenken. Sie hatten auch diese Geschichte. Das war am Dienstag, als die deutsche Polizei 8 Mitglieder einer militanten rechtsextremen Neonazi-Gruppe verhaftete. Sie hatten Pläne, den Staat mit Waffengewalt zu übernehmen. Über 450 Polizeibeamte und Spezialkräfte waren an der Durchsuchung von 20 Räumen beteiligt. Die sächsischen Separatisten wurden etwa 2020 gegründet. Sie wurden als rassistisch, antisemitisch und teilweise apokalyptisch bezeichnet. Ihre Mitglieder haben eine paramilitärische Ausbildung. Und das ist ein Symptom. Wir erwarten nicht, dass eine solche Gruppe, die sächsischen Separatisten, die deutsche Regierung übernimmt. Aber wenn es diese Randgruppen gibt und Menschen, die diese Randgruppen unterstützen, dann ist das ein Symptom dafür, wie verzweifelt die Menschen nach einer Art Regierungswechsel suchen und nach etwas anderem, das sie aus dieser Führung herausholt. Und ich denke, wir haben diese Woche auch in Spanien die Unzufriedenheit mit ihrer Führung gesehen. So bewarfen wütende Demonstranten in Valencia den König, die Königin und den Premierminister mit Schlamm. Die Leute skandierten Mörder, Mörder. Es geht um die Reaktion auf die Überschwemmungen in Valencia. Bei den Überschwemmungen kamen weit über 200 Menschen ums Leben. Ich glaube, es ist die tödlichste Naturkatastrophe in Europa seit den 70er oder 80er Jahren. Ein großes Ereignis also. Und es gibt viel Unzufriedenheit darüber, dass die Menschen zu langsam gewarnt wurden und die Regionalregierung nicht schnell genug reagierte, um von der nationalen Regierung Hilfe zu bekommen. Und es gibt hier eine Menge spezifischer lokaler Probleme. Aber wie gesagt, es ist ein weiteres Symbol, ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Menschen sehr unzufrieden mit ihren führenden Politikern sind, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und in Frankreich, ich erwähnte diese Geschichte, gab es letzten Freitag massive Bandengewalt, die in Frankreich große Besorgnis hervorruft. Ich meine, Frankreichs Innenminister sagte danach, dass Frankreich vor der Wahl steht zwischen einer allgemeinen Mobilisierung oder einer Mexikanisierung des Landes. Wir müssen also die Armee einschalten. Oder wir werden von Drogenbanden überrannt wie Mexiko. Ein schockierendes Ereignis. Ein Teenager kämpfte um sein Leben, 4 weitere wurden schwer verletzt. In der Stadt Poitiers kam es zu einer Schießerei zwischen rivalisierenden Banden, an der schließlich mehrere hundert Menschen beteiligt waren. Das Ausmaß der Gewalt dort ist also enorm. Ich meine, das ist wirklich besorgniserregend. Und noch einmal, Dies sind die Art von Problemen, bei denen die Menschen sagen, ja, wir brauchen jemanden, der unsere Probleme löst. Und wir werden uns nicht übermäßig um diplomatische oder demokratische Feinheiten kümmern, um jemanden zu bekommen, der diese Probleme löst. Wir haben hunderte von Bandenmitgliedern, die auf unseren Straßen schießen. Wir müssen das in den Griff bekommen. Das ist verständlich. Aber es führt zu diesem Aufstieg eines starken deutschen Führers, der Europa verändern wird. Das ist also wirklich ein episches Ereignis, das sich gerade in Europa abspielt. Auch im Nahen Osten gibt es im Moment einige große politische Ereignisse. Mihailo Cekic wird uns über diese und über die großen Neuigkeiten aus Israel informieren.
Am Dienstag ist es dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu endlich gelungen, einen seiner langjährigen Feinde loszuwerden und den Krieg in eine andere Richtung zu lenken. Und damit meine ich seinen Verteidigungsminister. Am Dienstag entließ er Yoav Gallant, der mehr oder weniger seit Beginn des Krieges Verteidigungsminister in Netanyahus Kabinett war. Er hat es so lange ausgehalten. Warum hat es so lange gedauert? Und warum jetzt? Nun, in einem Video, das Netanyahu auf seinem X-Account hochgeladen hat. Wir können das Material dazu abspielen. Es ist leider auf Hebräisch, aber hier ein kleines Zitat daraus. Zwischen mir und Verteidigungsminister Gallant sind erhebliche Lücken in Bezug auf das Management der Kampagne entstanden. Und diese Diskrepanzen gingen einher mit Äußerungen und Handlungen, die im Widerspruch zu Regierungs- und Kabinettsbeschlüssen standen. Zitat Ende. Das war also durchaus zu erwarten. Er war etwas vage in Bezug auf die Details, aber das Wesentliche ist, dass Gallant im Grunde genommen, oder Netanyahu Gallant, der Insubordination beschuldigt und dies öffentlich macht, sodass es sowohl die israelische Öffentlichkeit als auch Israels Feinde sehen können. Das ist keine gute Mischung, vor allem wenn man es mit einem Führer wie Netanyahu zu tun hat, der ein sehr gewiefter Politiker ist und es versteht, seine politischen Feinde auszumanövrieren.
In gewisser Weise ist die Situation also ähnlich wie in Deutschland, wo ein Minister wegen Ungehorsamkeit entlassen wurde, weil er sich weigerte, die Wünsche des Kanzlers zu erfüllen, in vielerlei Hinsicht eine viel ernstere Situation. Denn Israel befindet sich im Krieg, Deutschland nicht. Ist das für Netanyahu das Ende der Koalition, so wie es für Deutschland das Ende der Koalition ist? Oder wie sieht es in Zukunft aus?
Ich würde Ihnen widersprechen, wenn Sie sagen, dass dies kein größeres Problem ist, weil es nicht das Ende der Koalition bedeuten wird. Gallant gehört zu Netanyahus Likud-Partei und ist, sagen wir mal, ein bisschen ein Einzelkämpfer innerhalb der Partei. Es ist wie zum Beispiel bei der Verabschiedung der Justizreformgesetze vor Kriegsbeginn. Er war einer der einsamen Abweichler in der Partei selbst. Was das von Netanyahu erwähnte Kabinett betrifft, so begrüßte Itamar Ben-Gvir, der eine der großen Parteien in Netanyahus Koalition führt, den Schritt. Er ist der nationale Sicherheitsminister in Israel und steht auch in Verbindung mit denjenigen, die nicht nur Gallant ersetzen, sondern auch mit den Folgeerscheinungen einiger dieser Kabinettsumbesetzungen. Israel Katz, Israels Außenminister, wird Gallant als Verteidigungsminister ablösen. Er ist ein langjähriger Netanyahu-Loyalist, der seit Jahrzehnten in der israelischen Politik tätig ist. Er übernahm das Amt des Außenministers in diesem Jahr, nachdem er Eli Cohen verdrängt hatte, was höchstwahrscheinlich zum Teil darauf zurückzuführen war, dass Cohen voreilig ankündigte, dass Israel Beziehungen zu Libyen aufnehmen würde, was die libysche Regierung natürlich dazu veranlasste, dies zu dementieren, was wiederum ein großes Fiasko zur Folge hatte. Aber das Wichtigste dabei ist nicht unbedingt, dass Katz das Verteidigungsministerium übernimmt, sondern wer sein Nachfolger als Außenminister wird. Und das ist Gideon Saar, ein ehemaliges Likud-Mitglied, das sich vor einigen Jahren mit Netanyahu zerstritten hat, seine eigene Partei gründete und dem Anti-Netanyahu-Block beitrat, aus dem schließlich die Bennett-Lapid-Regierung hervorging.
Unter dieser Regierung diente er als Justizminister.
Diese brach natürlich zusammen, als der Krieg begann. Seine Partei sowie die Partei von Benny Gantz traten der Kriegskoalition als Ressortminister bei, als allgemeine Rechtsparteien, um ihren Beitrag als geschlossene Front zu leisten. Die Koalition zerbrach, aber Saar gelang es schließlich, der Koalition wieder beizutreten. Und jetzt wird er der neue Außenminister Israels, was ihm in gewisser Weise einen Anreiz gibt, in der Regierung zu bleiben, um sozusagen eine einheitlichere Atmosphäre zu schaffen.
In Deutschland wird ein Minister entlassen und die Regierung bricht auseinander. In Israel, so sagen Sie, hat er im Grunde einen Minister entlassen und die Koalition ist jetzt stabiler.
Ja, genau.
Ich möchte das nur überprüfen. Ich meine, Sie haben Gideon erwähnt. Er war früher ein Mitglied von Netanyahu. Er ist ausgetreten und hat seine eigene Partei gegründet. Ich habe das Gefühl, dass das bei Benjamin Netanyahu ein gewisses Muster ist.
Es kommt oft vor, dass er Leute vor den Kopf stößt oder dass er Feinde hat, die ihm auf die Nerven gehen. Besteht für seinen ehemaligen Verteidigungsminister die Gefahr, dass er dasselbe tut? Ich meine, Sie haben erwähnt, dass er in der Partei ziemlich isoliert war. Das Risiko, dass er aussteigt, seine eigene Partei gründet und ein paar Leute mitnimmt, dürfte also relativ gering sein.
Es ist zu früh, das zu sagen. Seitdem hat er sich geäußert und ist ein wenig unruhiger geworden oder weniger zurückhaltend mit seiner Kritik und Netanyahu, der ihn korrupt nennt und so weiter. Was sie tatsächlich entzweit hat. Das Größte haben sie natürlich nicht gesagt, aber nur aus der Geschichte. Höchstwahrscheinlich hat es mit Gallants Wunsch zu tun, den Krieg gegen den Gazastreifen voranzutreiben, um einen Geiseldeal zu erreichen, alles auf die Hisbollah zu konzentrieren, den Schwerpunkt der IDF dorthin zu verlagern, während Netanyahu die Hamas vollständig liquidieren will, bevor das passiert. Gallant galt auch als wichtiger Vermittler zwischen Netanyahu und der Biden-Administration bei dem Versuch, beide Seiten für Waffengeschäfte zusammenzubringen oder die israelische Regierung dazu zu bringen, amerikanische Beschränkungen zu akzeptieren und so weiter. Allein die Tatsache, dass er diese Verbindungen hat, könnte darauf hindeuten, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass sich gerade diese Regierung in die israelische Politik einmischt. Und ich meine, für die israelische Linke gibt es eine Menge Demonstranten auf der Straße, die angeblich Gallant unterstützen. Es braucht nicht viel, um auf die Straße zu gehen und gegen Netanyahu zu protestieren. Es ist also gut möglich, dass er sich abspaltet und seine eigene rechte Partei gründet, die an die Stelle der früheren Saar-Partei tritt. Aber selbst wenn das der Fall wäre, hätte er nicht wirklich viel Macht, vor allem jetzt, wo es so aussieht, als würde Saar bleiben. Außerdem steht er im Allgemeinen mehr auf der Linie von Netanyahus Kriegsverfolgung als Gallant selbst. Auf diese Weise bekommt Netanyahu quasi einen mächtigeren Verbündeten, der alles ersetzt, was, wie Sie sagten, seine Koalition stabiler macht.
Es ist fast ein Spiegelbild dessen, was wir in den letzten 3-4 Jahren in den Vereinigten Staaten erlebt haben, wo es diese Never-Trumpers gibt. Ich meine, selbst J.D. Vance war ziemlich kritisch gegenüber Donald Trump, bevor er seine Kritik fallen ließ. Alle politischen Parteien sind Koalitionen von Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen und sie sind Teil einer Koalition. Jetzt erleben wir etwas Ähnliches in Israel, wo sich ehemalige Feinde hinter Netanyahu stellen.
Ich bin wirklich froh, dass Sie das erwähnen, denn am Dienstag war auch der Tag der amerikanischen Wahlen. Und zugegebenermaßen gab es schon seit einer Weile Gerüchte, dass so etwas passieren würde. Es gab Gerüchte, dass sogar Saar eine Zeit lang irgendwie einspringen würde. Ich behaupte nicht, dass dies speziell für die Wahlen geplant war, aber es ist zumindest ein sehr interessantes Timing, vor allem wenn man die enge Beziehung zwischen Donald Trump und Netanyahu bedenkt, als beide zusammen im Amt waren. Die Tatsache, dass Gallant am selben Tag entlassen wurde, an dem Harris die Wahl verlor. Wir sind nicht die Einzigen, die das bemerkt haben. Das Wall Street Journal hatte eine Schlagzeile, in der es hieß, Zitat, an einem Tag verschwanden zwei der größten Breaks über Israels Netanyahu, Zitat Ende. Mit dem Wegfall von Gallant ist also die Spaltung zwischen dem Verteidigungsministerium und dem Büro des Premierministers verschwunden. In Katz' Fall ist es jemand, der Netanyahus Vorstellungen stärker folgt. Und Saar ist auch, so könnte man sagen, vorläufig in dieser Form. Man könnte sehen, wie Netanyahu anfängt, im Krieg sozusagen mehr Gas zu geben als bisher. Vor allem jetzt, wo er weiß, dass Trump zurückkommt und Aussagen macht wie, wenn die Geiseln nicht zurück sind, bevor ich im Amt bin, wird die Hamas bezahlen. Und Trump hat seinerseits zu Netanyahu gesagt, ich will, dass du den Krieg beendest. Und ich will, dass du ihn schnell beendest, vorzugsweise bevor ich ins Amt komme. Mit anderen Worten, grünes Licht, alles, was Biden ihnen vorenthalten hat. Vergessen Sie's. Gehen Sie mit Volldampf voran. Lassen Sie uns das so schnell wie möglich hinter uns bringen. Sie könnten sehr gut sehen, dass A. Israel eine viel offensivere Haltung einnimmt, mit weniger Fäden, die es hinter sich herzieht, und B. die Hamas, jetzt wo sie weiß, dass ihr Kumpel in Washington bald weg ist, dass ihre Kumpel und sozusagen in der israelischen Regierung bald weg sind, jetzt viel weniger Druck auf Netanyahu ausüben kann. Sie könnten ein wenig nachgiebiger für ein Kapitulationsabkommen oder etwas Ähnliches sein. Und der Grund, warum ich das jetzt ansprechen wollte, ist, dass dies etwas ist, das wir speziell zwischen diesen beiden Personen, Herrn Trump und Herrn Netanyahu, beobachten, um die Wiederbelebung sowohl Amerikas als auch des Staates Israel fast synergetisch zu gestalten. Ein Kapitel, das wir in seinem Programm über die Wahl ausführlich besprochen haben, ist 2. Könige 14, wo davon die Rede ist, dass es keinen Helfer für Israel gibt und dass Gott Israel durch die Hand Jerobeams gerettet hat. Und wir betrachten das als eine Prophezeiung, dass Gott eine bestimmte Person unter der prophetischen Parallele, ich schätze, man könnte sagen, des alten Königs Jerobeam, benutzt, um die Nationen Israels zu retten, speziell um Amerika zu retten. Und wir identifizieren diese Person als Donald Trump. In Vers 28 des 14. Kapitels geht es um Jerobeam, der Krieg führt, um etwas zurückzugewinnen. Unser Chefredakteur hat davon gesprochen, dass ihm die Wahl im Jahr 2020 entzogen wurde und dass er darum kämpft, sie zurückzugewinnen. Aber es wird auch die Nation Juda in dieser Wiederherstellung, in diesem Krieg erwähnt. Dies ist, was der Vorgänger der Berichterstattung über den Nahen Osten, Brent Nagtegal, in einem Artikel vom Januar 2023 für eine Printausgabe mit dem Titel »Bibi is back« schrieb. Zitat: Jerobeam II. Hatte ein ungewöhnlich enges Bündnis mit dem in Jerusalem regierenden jüdischen König Ussia. Beide Könige arbeiteten zusammen, was weit vom Normalzustand zwischen den beiden Königreichen entfernt war. Eine Periode der nationalen Macht stabilisierte beide Nationen. Das moderne Gegenstück zu dieser Beziehung war während der ersten Amtszeit von Präsident Trump zu sehen, als Netanyahu an der Macht war. Weiter heißt es, dass Trump und Netanyahu während der ersten Amtszeit des Präsidenten zusammengearbeitet haben. Und da Präsident Trump laut Prophezeiung wieder ins Amt zurückkehren wird, war es auch Gottes Wille, dass Herr Netanyahu den jüdischen Staat wieder anführt. Zitat Ende. Das knüpft an das an, was er hier gesagt hat. Sehen Sie sich das an. Am selben Tag der Wahl ist Trump noch nicht einmal offiziell im Amt. Es wird noch ein paar Monate dauern, bis er sein Amt antritt, und Sie erhalten diese Nachricht von einer Wende in Israel, die sich auf die Kriegsanstrengungen auswirkt, in diesem Fall buchstäblich auf den Krieg. Mit dem, was gerade in Amerika passiert, mit dem, was gerade in Israel passiert, denke ich, dass dies der allererste Dominostein ist, der fällt, wenn Israel und Amerika wieder einen Aufschwung erleben, und zwar gleichzeitig, weil sie sich gegenseitig unterstützen. Und ich bin mir sicher, dass dieser Zustand in den kommenden Tagen und Wochen noch zunehmen wird. Vielleicht sogar wie bei diesem Beispiel, noch bevor Trump sein Amt antritt.
Ich denke, wir werden wahrscheinlich in der Sendung am Mittwoch ein wenig mehr über die Auswirkungen einer Trump-Präsidentschaft auf den Nahen Osten sprechen. Ich sage wahrscheinlich, weil ich bei all den Nachrichten, die wir in dieser Woche hatten, nicht ausschließen will, dass am Wochenende oder wie auch immer etwas anderes Dramatisches passiert und wir in eine andere Richtung ausweichen. Aber ich denke, es wäre großartig, mehr darüber zu erfahren. Aber ich bin froh, dass Sie uns einen kleinen Vorgeschmack auf eine Möglichkeit gegeben haben, wie dies die Beziehungen in Israel wirklich dramatisch verändern könnte. Sie hatten noch ein paar andere Geschichten, über die Sie uns einen Überblick geben wollten.
Ja, ein bisschen mehr über einige der langfristigen oder allgemeinen Trends, die einige der Regionen im Nahen Osten betreffen. Israel seinerseits kämpft immer noch seinen Krieg mit der Hisbollah. Es führt immer noch wieder Angriffe auf libanesisches Territorium durch, darunter in dieser Woche auf den Flughafen von Beirut, auf eine Hisbollah-Einrichtung in der Nähe sowie auf die Stadt Baalbek in der nordöstlichen Ecke des Libanon. Sie ist ziemlich weit von der Frontlinie entfernt. Sie ist berühmt für ihre vielen griechisch-römischen Ruinen. Aber selbst wenn Israel seine Operationen im äußersten Süden des Libanon fortsetzt, ist das ganze Land immer noch ein Schlachtfeld. Die Hisbollah ihrerseits setzt ihr Säbelrasseln fort, ruft aber gleichzeitig zu einem Waffenstillstand auf, ohne einen Waffenstillstand für Gaza zu erwähnen. Es sieht also so aus, als ob sie in dieser Sache die schwächere Position einnehmen. Apropos Säbelrasseln. Der Iran droht immer noch damit, auf den Angriff Israels zu reagieren, der die Antwort Israels auf den Angriff des Irans war. Ich habe irgendwo gelesen, dass, wenn man bedenkt, wie oft sie das öffentlich immer wieder sagen, es wahrscheinlich bedeutet, dass sie noch nicht wissen, wie sie es tun werden, dass sie den Schwung nicht zerstören und sich selbst schwach aussehen lassen wollen.
Sie denken, die Nation protestiert zu viel.
Ganz genau. Und noch eine Anmerkung in dieser Woche. Die israelische Regierung, beziehungsweise der Vertreter der israelischen Regierung, Gal Hirsch, hat bestätigt, dass die Verhandlungen mit der Hamas über die Geiseln so weit fortgeschritten sind, dass die israelische Regierung mehrere Millionen Dollar im Austausch für die Freilassung der Geiseln sowie die sichere Ausreise der betroffenen Personen in Drittländer anbietet. Israel ist mit diesem Krieg gegen den Terror sicherlich auf dem Vormarsch, könnte man sagen. Und dies könnte durchaus ein weiterer Köder sein, den Israel auswirft, damit die Hamas ihn zurückweist. Sie könnten also sagen, seht her, wir tun alles, was wir können. Aber ich meine, Tatsache ist, dass die Geiseln immer noch dort sind und die israelische Regierung immer noch unter Druck gesetzt wird, einige ziemlich ernsthafte Kompromisse einzugehen, um sie zurückzubekommen. Wie genau wird sich das Ganze wieder abspielen? Präsident Trump hat erwähnt, dass er eingreifen wird, wenn die Sache nicht geklärt ist, bevor er ins Weiße Haus einzieht. Das bleibt abzuwarten. Aber es gibt immer noch jede Menge Druck, auch und vor allem innerhalb Israels selbst, damit hier eine Lösung gefunden wird.
Vielen Dank für diesen Hinweis, Mihailo. Wir wenden uns nun vom Koalitionschaos und dem möglichen Sturz von Regierungen ab und wenden uns stattdessen Jeremiah zu, wo wir von einem wichtigen internationalen Abkommen hören werden.
Japan und die Europäische Union haben soeben ein weitreichendes Verteidigungsabkommen unterzeichnet, das ihre militärischen Beziehungen in dieser Zeit zunehmender globaler Spannungen erheblich stärkt. Dieses Abkommen fördert die gemeinsame Waffenproduktion zwischen Japan und Europa. Es schafft auch Möglichkeiten für die Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit. Es fördert den Austausch von militärischen Informationen. Und, was wahrscheinlich am wichtigsten ist, es begründet die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften Europas und Japans. Dies geschieht durch Aktivitäten wie gemeinsame Militärübungen, Hafenaufenthalte und dergleichen. Es handelt sich also um ein umfassendes Abkommen, an dem die Streitkräfte Japans und Deutschlands sowie anderer EU-Länder beteiligt sind. Sie können sich vorstellen, warum Europa und Japan zu diesem Zeitpunkt starke militärische Beziehungen aufbauen wollen. Sie sehen die zunehmende Aggressivität Russlands. Russland grenzt sowohl an Europa als auch an Japan, was für beide Länder beunruhigend ist. Sie sehen auch Chinas zunehmende Aggressivität und Chinas wachsende Entschlossenheit, lebenswichtige Schifffahrtswege zu übernehmen, von denen sowohl Europa als auch Japan abhängen. Sie sehen auch, dass die Vereinigten Staaten in der Geopolitik immer mehr zu einem Joker werden. Präsident Trump hat deutlich gemacht, dass er mit den derzeitigen Regelungen, nach denen Amerika sowohl Japan als auch Europa so sehr verteidigt, unzufrieden ist. Und sein Fokus auf Amerika an erster Stelle lässt sie daran zweifeln, ob man sich darauf verlassen kann, dass Amerika im Falle eines Angriffs zu ihrer Verteidigung kommt. Es gibt also viele verständliche Gründe, warum Europa und Japan diesen weitreichenden Verteidigungspakt eingehen. Aber dieser Schritt hat einige Analysten alarmiert, denn es ist noch gar nicht so lange her, dass Deutschland und Japan einen Militärpakt geschlossen haben. Damals waren es Nazi-Deutschland und das kaiserliche Japan. Und dieses letzte Bündnis war schließlich maßgeblich an dem katastrophalsten Krieg in der Geschichte der Menschheit beteiligt. Daher hören einige Beobachter heute bei diesem neuen Verteidigungspakt einige erschreckende Anklänge an diese dunkle Geschichte. Eine Publikation namens International Affairs schrieb am Sonntag darüber. Sie nannten das neue Abkommen Brüssel-Tokio-Achse. Die Brüssel-Tokio-Achse erinnere an die Berlin-Tokio-Achse, die während des Zweiten Weltkriegs von Nazi-Deutschland und dem militaristischen Japan, den Organisatoren dieses großen Krieges des 20. Jahrhunderts, geschaffen wurde. Bedeutet dieses neue Abkommen über militärische Zusammenarbeit zwischen der EU und Japan, dass Europa beabsichtigt, die Ereignisse von vor 100 Jahren zu wiederholen und Europa erneut in den Zusammenbruch zu führen? Die Publikation International Affairs zeigt sich also sehr besorgt über diesen neuen Militärpakt zwischen Europa und Japan und darüber, ob er eine Wiederholung der tragischen Geschichte des letzten Jahrhunderts einläuten könnte. Dieser neue Pakt tritt also am 1. Januar in Kraft, in nicht einmal 2 Monaten. Es gibt also eine Menge, was wir im Auge behalten müssen.
Es scheint also, dass es für alle Beteiligten wichtige Komponenten gibt. Da ist zum einen das Bündnis, die damit verbundene Geschichte und die Stärke, die es den Streitkräften beider Seiten verleiht. Es scheint auch, dass dies eine ziemlich große Entwicklung sowohl für Europa als auch für Japan ist. Zumindest nach dem, was ich darüber gelesen habe, ist vieles davon richtig. Sie haben zum Beispiel von der Marinekomponente gesprochen und davon, dass europäische Schiffe möglicherweise durch die Straße von Taiwan fahren oder mehr mit Asien zu tun haben könnten. Das ist ein ziemlich großer Schritt für das Europa der Nachkriegszeit, wo der größte Teil des Militärs anfangs ganz bewusst auf Westeuropa beschränkt war, um die Sowjets von Westeuropa fernzuhalten. Und selbst als es dann expandierte, war es immer noch hauptsächlich auf den Mittelmeerraum, den Nahen Osten und den Balkan ausgerichtet. Dies wird ihnen wirklich helfen, eine globale Kapazität zu entwickeln, viel mehr Übung zu bekommen und sogar viel mehr logistische Unterstützung, um sich in der Welt zu bewegen. Und dann ist da noch Japan mit seiner pazifistischen Verfassung, das jetzt ein Militärbündnis mit einer Militärmacht am anderen Ende der Welt eingeht. Und wir haben bereits gesehen, wie internationale militärische Beiträge eine massive Rolle dabei gespielt haben, dass Japan im Grunde genommen seine Verfassung bricht oder aus den verfassungsmäßigen Beschränkungen für sein Militär ausbricht und sein Militär im Ausland einsetzt. Es hieß, wir gehen ins Ausland, aber im Rahmen einer UNO-Friedensmission. Oder sie haben sogar gesagt, okay, ja, wir patrouillieren im Ausland, wir patrouillieren auf den Meeren rund um den Nahen Osten oder am Bab el-Mandeb im Roten Meer, aber wir tun das im Rahmen einer internationalen Mission unter Führung der USA. Und es scheint mir, dass dies für beide Mächte ein bedeutender Schritt in diese Richtung sein könnte.
Ich denke, das ist genau richtig. Dies ist nicht nur deshalb von Bedeutung, weil es Europa und Japan zusammenbringt, sondern auch, weil es zu einer Zeit geschieht, in der diese beiden Machtblöcke ihre individuellen Fähigkeiten stark ausbauen. Vor allem Japan erhöht seit fast einem Jahrzehnt Jahr für Jahr seine Verteidigungsausgaben und baut alle möglichen hochmodernen Waffensysteme. Und es scheint, als ob man hier ein Muster erkennen kann. Beide sind darauf vorbereitet, sich selbst zu verteidigen und erkennen, dass sie sich nicht mehr auf die Vereinigten Staaten verlassen können. Und ergreifen konkrete Maßnahmen für eine Zukunft, in der man sich nicht mehr auf sie verlassen kann.
Ich denke, dass diese Entwicklung, dass die beiden zusammenrücken, wie wir es von Mihailo gehört haben, als wir über ihn und Netanyahu gesprochen haben, die US-Wahl berührt. Ich denke, wir könnten am Mittwoch noch mehr darauf eingehen und über all die verschiedenen Auswirkungen auf die Welt sprechen, wie die Welt reagiert. Aber dies ist ein Trend, den wir aufgrund bestimmter biblischer Prophezeiungen schon lange vor dieser speziellen US-Wahl beobachtet haben.
Vor etwa 27 Jahren inspirierte Gott den Propheten Jesaja, über einen massiven anti-amerikanischen Handelsblock zu schreiben, der noch zu unseren Lebzeiten entstehen würde. In Jesaja 23 und Vers 3 wird dies als ein Krieg der Nationen bezeichnet. Und in Vers 1 dieses Kapitels heißt es, dass eines der führenden Länder in diesem internationalen Handelsblock eine Macht namens Tarsis sein wird. Dort ist von den Schiffen von Tarsis die Rede. Und das ist ein alter Name, den die Bibel manchmal für die Menschen verwendet, die heute das moderne Japan bilden. Der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flörri, erklärt dies, aber in Jesaja 23, Vers 1, wird auch Tyrus, eine Macht namens Tyrus, als eine der anderen Hauptnationen in diesem Block der Nationen genannt. Und Herr Flörri erklärt, dass diese Stadt das Handelszentrum des modernen Europas darstellt. Sie wissen also, dass Europa und Japan die beiden Mächte sind, die wir neben einigen anderen in diesen Abschnitten sehen. Und ich denke, wenn man sieht, wie Japan und Europa in diesen alten Prophezeiungen miteinander verbunden sind und dann diesen weitreichenden neuen Verteidigungspakt sieht, der diese beiden modernen Länder miteinander verbindet, ist das sehr beeindruckend. Und noch beeindruckender ist, was die Bibel zeigt, dass der Krieg der Nationen in den kommenden Jahren stattfinden wird. Ich möchte hier nur ein Zitat aus Herrn Flurys Buch Jesajas Endzeitvision vorlesen. Darin heißt es, dass die Bibel viele Prophezeiungen über den Angriff dieser europäischen Macht auf Amerika und viele andere Prophezeiungen über die Belagerung Amerikas enthält. Und dann erklärt er, dass diese Belagerung nicht von Europa allein durchgeführt werden wird, sondern von Europa, das mit den anderen Nationen im Bündnis des Mart of Nations oder dem Handelsblock dort zusammenarbeitet. Es ist also eine sehr ernüchternde Prophezeiung und sie bedeutet, dass die Sorgen über eine Wiederholung der tragischen Ereignisse des letzten Jahrhunderts mit Nazi-Deutschland und dem kaiserlichen Japan durchaus berechtigt sind. Aber es gibt auch eine Menge guter Nachrichten, die genau im Zentrum dieser Entwicklungen stehen. Wenn Sie also mehr über den Kampf der Nationen und die gute Nachricht, die mit all dem verbunden ist, verstehen möchten, hoffe ich, dass Sie Ihr kostenloses Exemplar von Jesajas Endzeitvision bestellen werden.
Sie können alle diese Bücher bekommen. Sie erhalten sie auf unserer Website dieposaune.de und wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie Ihr eigenes kostenloses Druckexemplar bestellen würden, in das Sie Notizen machen können oder das Sie markieren oder in der Bibel nachschlagen können. Die Schwarz-Weiß-Ausgabe und der Druck erleichtern das und helfen, denke ich, dabei, sich wirklich in einige dieser Materialien zu vertiefen. In Asien ist also eine große Entwicklung im Gange. Es gab noch ein paar andere Dinge, die Sie kurz ansprechen wollten.
Zunächst eine kurze Russland-Story. Das Wall Street Journal berichtete am Montag, dass russische Agenten Brandsätze an Flugzeugen angebracht haben, die auf dem Weg in die USA und nach Kanada waren. Ziel war es, sie zu zünden und die Flugzeuge in Brand zu setzen, sobald sie diese Länder erreichen. Diese Sprengsätze wurden mit dem Versanddienst DHL verschickt. Beide Sprengsätze explodierten vorzeitig an DHS-Logistikzentren in Deutschland und in Großbritannien.
Ja, einer von ihnen wäre wahrscheinlich unser lokales Drehkreuz gewesen. In Birmingham. Ich bin mir sicher, dass viele Sendungen, die wir von DHL erhalten, dort abgefertigt werden. Dadurch könnten uns also Pakete entgangen sein. Aber wie Sie schon sagten, es hätte viel schlimmer sein können, als ein paar Pakete im Depot in die Luft zu jagen, wenn es in einem Flugzeug passiert wäre.
Und so wie es aussieht, war dies nur eine Art Testlauf in kleinem Maßstab für möglicherweise größere zukünftige Anschläge dieser Art. Natürlich streitet Russland jede Beteiligung ab. Aber die Fingerabdrücke der russischen Spionageabteilung sind überall zu sehen. Und es zeigt, wie unglaublich kriegerisch die Russen werden, die versuchen, alle möglichen heimlichen Wege zu finden, um westliche Nationen anzugreifen. Und dann noch eine kurze Geschichte über die rasche Zunahme der weltraumgestützten militärischen Fähigkeiten Chinas. Vor ein paar Tagen gab es dazu einen Bericht von General Chance Saltzman, dem Leiter der US-Weltraumstreitkräfte. Er analysierte Chinas satellitengestützte Tötungswaffen. Sie haben jetzt Waffen auf dem Boden, die Satelliten ausschalten können. Und sie haben auch schon Waffen im Orbit. Sie wissen schon, Satelliten, die andere Satelliten zerstören können. Und General Saltzman sagte, dass die Geschwindigkeit, mit der China all diese Waffen baut, verblüffend sei. Und er sagte, dass die Anzahl der verschiedenen Kategorien von Weltraumwaffen, die China entwickelt hat, und die Geschwindigkeit, mit der sie dies tun, sehr bedrohlich ist. Zitat Ende. Wir wissen also, dass Amerika durch diese Art von Waffen verwundbarer ist als jede andere Nation. Wir haben mehr Satelliten in der Umlaufbahn als jede andere Nation. Und wir sind auf sie militärisch und in einer ganzen Reihe anderer Dinge angewiesen, weit mehr als jede andere Nation. Es ist also alarmierend, von Chinas Aufrüstung mit diesen Waffen zu hören, die in einem atemberaubenden Tempo erfolgt.
Nun vielen Dank dafür, Jeremiah. Und damit kommen wir zu den Vereinigten Staaten, wo ich bereits zu Beginn gesagt habe, dass wir nicht zu viel über die US-Wahlen sprechen werden, weil wir dem am Mittwoch ziemlich viel Zeit gewidmet haben. Aber natürlich hat es seit Mittwoch noch weitere wichtige Entwicklungen gegeben, über die wir Sie auf dem Laufenden halten möchten. Zu diesem Zweck haben wir Andrew Miller hier bei uns.
Ja, nur um alle auf den neuesten Stand zu bringen. Vielleicht für die wenigen Leute, die die Wahl nicht verfolgt haben. Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahlen mit einem überwältigenden Sieg gewonnen. Die Stimmen in Arizona und Nevada werden noch ausgezählt. Sie sollten bis Ende der Woche ausgezählt sein. Aber niemand erwartet, dass sie an Harris gehen. Das wird ihm also 312 Stimmen im Wahlmännerkollegium einbringen. Und es sieht so aus, als würde er die Volksabstimmung mit etwa 5 Millionen Stimmen gewinnen, was wichtig ist, weil man damit ein großes Mandat erhält. Im Moment können Sie bei allen Meinungsverschiedenheiten, die Sie mit der Linken haben, definitiv sagen, dass ich nicht nur den verfassungsmäßig vorgesehenen Weg zur Präsidentschaft gewonnen habe, sondern auch eine Mehrheit des amerikanischen Volkes, die meine Vision für das Land unterstützt. In den wenigen Tagen seit der Wahl haben wir ein paar mehr Informationen über die Senatswahlen erhalten, die ebenfalls sehr wichtig sein werden. Es sieht tatsächlich so aus, als würden die Republikaner den Senat mit einer Mehrheit von 55, 54 oder 55 Stimmen gewinnen. 52 Sitze haben sie bereits in der Tasche. Aber es gibt noch drei ausstehende Rennen und die Chancen stehen gut, dass sie auch diese drei gewinnen. Das wird wichtig sein, denn es gibt immer ein oder zwei Republikaner, die sich bei strittigen Abstimmungen auf die Seite der Liberalen schlagen. Diese 55-prozentige Mehrheit stärkt also auch Donald Trumps Mandat. Die einzige Information, über die ich heute zu berichten hoffte, die ich aber nicht mit Sicherheit sagen kann, betrifft das Repräsentantenhaus. Analysten sagen, dass es eine 93-prozentige Chance gibt, dass auch das Repräsentantenhaus an die Republikaner geht. Aber es gibt noch ein paar ausstehende Rennen. Aber nach allem, was man hört, besteht bis zum Ende der Woche eine 93-prozentige Chance, dass die neue Trump-Regierung die republikanische Kontrolle über die Exekutive, die republikanische Kontrolle über die Justiz und die republikanische Kontrolle über beide Häuser des Kongresses haben wird. Die Legislative und ein republikanisches Mandat der Mehrheit des amerikanischen Volkes zeigen also, dass es zumindest in den nächsten 2 Jahren bis zu den Zwischenwahlen eine ziemlich gute Zeit für entschlossenes Handeln geben wird. Wir werden sehen, was dann passiert. Es gibt nicht nur eine Rückkehr von Trump, sondern seine Bewegung dominiert jeden Zweig der amerikanischen Regierung nachdem es so aussieht, als hätten die Linken 16 Jahre lang diese Zweige dominiert.
Und das ist etwas, das prophezeit wurde. Wenn Sie mehr darüber hören wollen, wir haben in der Mittwochssendung ausführlich darüber gesprochen. Natürlich halten wir Sie mit dem Trumpet Daily jeden Tag auf dem Laufenden über die neuesten politischen Nachrichten aus Amerika und andere wichtige Geschichten mit Herrn Stephen Flurry. Sie können das auf Rumble auf unserer Website dieposaune.de nachlesen. Und wissen Sie, es sind einige sehr spannende Programme dabei herausgekommen. Nun, sie sind immer aufregend, aber mit all diesen erfüllten Prophezeiungen war es wirklich aufregend, das in der letzten Woche oder so zu beobachten.
Die Wahlgeschichten in dieser Woche dominieren die Aufmerksamkeit der Menschen. Es gibt, denke ich, eine Wirtschaftsnachricht in den Vereinigten Staaten. Es herrscht im Moment ein wenig Unsicherheit, da die Investoren über Trumps Zollpläne besorgt sind. Daher sind die Zinssätze ein wenig angestiegen. Die Hypothekenzinsen sind ein wenig gestiegen. Die Renditen von Staatsanleihen sind ein wenig gestiegen, da sich die Menschen fragen, was in finanzieller Hinsicht passieren wird. Angesichts der biblischen Prophezeiungen über die Wiederauferstehung und die vorübergehende Rettung Amerikas kann man wohl mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass sich die Sorgen der Wall Street-Anleger, die nicht genau wissen, was jetzt passiert, in den kommenden Monaten legen werden.
Wir werden also die Wall Street im Auge behalten und sehen, wie es weitergeht. Aber Donald Trump hat diese Woche viele Siege errungen. Ich glaube, ich habe auch gesehen, dass Jack Smith seine Strafverfolgung von Donald Trump eingestellt hat. All diese verschiedenen Fälle von Rechtsbeugung werden eingestellt. Wie wir bereits am Mittwoch besprochen haben, sehen wir, wie Barack Obamas Macht auf so viele verschiedene Arten schwindet. Und wie wir schon sagten, ist das alles eine erfüllte Prophezeiung. Nun, vielen Dank an alle unsere Gäste heute. Ich danke Ihnen, den Zuschauern, den Zuhörern, ganz gleich, wie Sie zu uns kommen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass Sie auch einige der anderen Geschichten verfolgen, die in der Welt passieren. Vielen Dank an George Haddad und Isaac Lorenz für Technik und Produktion. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an info@dieposaune.de oder hinterlassen Sie einen Kommentar unter dem Video. Wir werden uns am Mittwoch mit weiteren internationalen Auswirkungen von Donald Trumps Sieg zurückmelden. Und bis dahin, beobachten Sie Ihre Welt weiter.